finde es immer so faszinierend, was passiert. Wir sprechen uns in der Regel nicht ab vor einem Gottesdienst. A, weil wir meistens keine Zeit dazu haben und B, weil es einfach so passt, wie es ist. Und Gott fügt immer wieder alles so genial zusammen. Und so möchte ich eigentlich einladen, mit mir auf Gottes Wort zu schauen, zu hören und über einen hoffnungsvollen Lebensstil was zu hören. Ein Lebensstil, den wir als Christen leben dürfen, weil Christus unsere Hoffnung ist. Was ist denn Hoffnung? Auf was baue ich meine Hoffnung? Was gibt mir Hoffnung als Mensch, Hoffnung unterwegs zu sein in der Welt? Ich habe mir in der vergangenen Woche die Frage gestellt, nicht etwa, weil ich persönlich für mich keine Hoffnung nicht sehe, oder, sondern weil ich Nachrichten geschaut habe und weil ich ständig mit Menschen zu tun habe, die irgendwie ein Hoffnungsdefizit haben. Sei es persönlich, beruflich oder einfach auch als Glaubende. Und dann bin ich auf Suche gegangen. Was sagt Gottes Wort dazu? Was sagt das Ewige eine in das Zeitliche, in dem wir uns befinden? Und da bin ich fündig geworden. Und das hat mich total berührt und bewegt und das möchte ich euch heute weitergeben. Es geht ein Stück weit um eine Sicht der Dinge, um eine Ruhe mitten im Sturm, um eine kleine Oase in der Wüste oder einfach um einen Blick auf das Entscheidende. Auf was basiert Hoffnung? Auf Beziehung und Vertrauen. Als Christen leben wir aus der vertrauensvollen Beziehung eben mit Jesus. Und so möchte ich auch beginnen und Jesus auch ganz konkret in die Mitte einer stellen. Jesus, du bist die Dynamik des Lebens. Wir wollen das Leben spüren, wir wollen dich spüren, wir wollen dich erfahren. Du bist mitten in jeder Hoffnungslosigkeit, um Hoffnung zu schenken. Und Heiliger Geist, ich bitte, nimm du den Raum vollkommen ein. Lass keinen Funken frei und füll jetzt Fleckerl aus mit deinem Feuer, mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit. Und bock uns einfach dort, wo du uns hinhaben willst und dort, wo du uns bewegen willst mit deinem Wort. Amen. Wir haben alle was gemeinsam. Glaube ich zumindest. Also bei mir ist es so, ich stehe in der Früh auf. Und ich glaube, ihr macht das auch ziemlich so ähnlich. Und das wäre nicht so gemacht, nachher bitte gerne um Informationen, wie es anders da geht. Beruflich ist bei mir von Anfang November bis Ende März mein treuerster Begleiter leider nicht die Bibel, sondern das Handy. Das ist mein Wecker, das ist mein Kommunikationsmittel und das 24 Stunden lang. Ich habe wirklich so eine richtige Hassliebe entwickelt zu dem orangen Ding. Ich habe es immer mit und immer griffbereit, weil es könnte ja dienstlich irgendwas sein, wie dem auch sei. So, der Wecker klingelt früh morgens. Ich denke mir, wie jeden Tag, warum vergeht die Nacht so schnell? Ich bin ja gerade erst eingeschlafen. Ich drehe den Wecker weg, der zweite Wecker klingelt, weil einer reicht bei mir nicht. Bin gesegnet mit gutem Schlaf. Dann nehme ich das Handy in die Hand, schaue Wetterprognose auch an. Ich habe zwei Apps mit zwei verschiedenen Wetterprognosen. Wetterprognose A sagt, kein Schnee. Ich denke mir, wow, super, passt, der Tag ist gerettet. Wetterprognose B, Schnee. Oh je. Schnee bedeutet für mich immer Stress, Herausforderung, Telefonate ohne Ende, lästige Kunden, die mich bombardieren mit nicht funktionierenden Dingen. Einfach unangenehm. Sonst ist Schnee ja wunderbar eigentlich, kann man ja nichts sagen. Jedenfalls, was will ich damit sagen? Ich suche mir das aus, was mir begegnet. Suche jetzt das aus, die Wetterprognose, wo kein Schnee ist, oder die Wetterprognose, wo Schnee ist. Oder die zweite Variante, ich bemühe mich außer aus meinem Bett und klappe den Vorhang weg und schaue beim Fenster aus, wie es wirklich ist. Mir ist ganz bewusst worden, wie manipuliert wir leben. Das ist nur ein kleines, fast lächerliches Beispiel, aus meinem eigenen Leben, aber wie ich gemerkt habe, wie manipuliert ich lebe. Ich schaue lieber aufs Handy und schaue nicht beim Vorhang aussehen, um zu entdecken, was da wirklich ist hinter dem Vorhang. Was ist hinter unserem Vorhang des Lebens? Was will ich damit sagen? Ich habe meine Hoffnung auf etwas fokussiert, was einer beschränkten Wahrnehmung entspricht, nämlich dem, dass eben kein Schnee kommt, weil ich dann Stress habe und keinen Stress nicht will. Dann bin ich enttäuscht, okay, es ist doch Schnee, ich muss was tun, also habe ich einen Stress. Mein Denken geht ins Rennen. Ich denke, ich plane und ich handle dann. Enttäuschung und unter Umständen auch Frustration passiert und ein gewisser Grad an Unzufriedenheit entsteht. Und das mündet dann wieder in Undankbarkeit und manchmal sogar in Rebellion gegen das Wetter. Super. Aber was hat das wieder mit Hoffnung zu tun? Jeder von uns kann genügend solche Geschichten aus seinem eigenen Leben erzählen, wo er erlebt hat, was heißt, zu hoffen, dann wieder in eine andere Richtung zu gehen. Wir könnten jeder Bücher füllen. Schaut mal in Gottes Wort. So möchte ich uns Menschen vorstellen, die uns sehr bekannt sind, nämlich zwei Jünger, die unterwegs waren und die enttäuscht waren. Die Emmaus-Jünger. Ihr kennt die Geschichte sehr gut. Ich lese uns das vor. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag, also das war noch Jesu Tod und so weiter, von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und als es geschahen, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Klopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was diesen Tagen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der, ein Prophet, war mächtig in Taten und Worten vor Gott und vor allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten zur Todesstrafe verantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es ist, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben sie uns erschreckt, einige Frauen, mit der Nachricht, dass das Grab leer sei. Und sie gingen. Und sie haben seinen Leib nicht gefunden. Und sie kommen und sagten, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagten, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie es die Frauen sagten, aber sie sahen ihn nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Dorn, zu trägen Herzen, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus diese leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe dem Ort, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, zu ihnen zu bleiben. Und so geschah es, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Da waren zwei Menschen unterwegs. Zwei Menschen, wie sie im Buch stehen, geprägt vor tiefen Erfahrungen, geprägt vom Leben, geprägt vor Begegnungen, geprägt vor Jesus, der in das Leben hineingesprochen hat, hineingelebt hat mit Taten und Worten. Und dann, er ist gestorben, er ist weg. Ein Stück weit Hoffnung ist gestorben, aufgehängt auf ein Kreuz wie ein Verbrecher. Eine Riesenenttäuschung muss das gewesen sein für sie. Aber wo ist die Geschichte gewusst haben, warum und wieso, und dennoch, der Blick war verstellt. Der Horizont war dunkel und dann die eilende Flucht. Die Flucht in die scheinbare Heimat, in einen Ort, wo man herkam. Unterwegs reflektierten die beiden das, was passiert war. Sie teilten Weggemeinschaft, sie gingen, um das Leid aufzuarbeiten und zurückzublicken und vor allem mit gesenktem Haupt da zu marschieren, um nicht nur über die Stolpersteine des Lebens zu stürzen. Ich habe mich ganz stark in ihrer Geschichte erkannt. Man weiß viel, man hat viel im Herzen und dennoch wandelt man oft so wie die zwei Jungs. Irgendwann haben wir uns bewusst entschieden für eine Beziehung mit Jesus. Bewusst Ja gesagt zu dem, der zu uns Ja gesagt hat. Wir haben Freude empfunden im Glauben und dann schreibt die Geschichte des Lebens so seine Episoden mit uns. Mal mehr, mal weniger, mal tiefer, mal schwächer. Und irgendwann geht man so zurück in die Welt, Abschied kommt oder zumindest wird Jesus aus dem Zentrum entfernt, verschoben oder in eine Nische drängt, in einen Herrgottswinkel oder zum Lebensabschnittspartner. Der Horizont ist verstellt. Oder vielleicht ist jemand unter uns, der die Geschichte der Bibel zwar kennt, durchaus religiös geprägt ist und auch bewusst Ja sagt zu seinem Leben, aber zu einem Leben mit Jesus vielleicht noch nicht ganz so Ja sagt. Wir sind alle in bester Gesellschaft. Wir sind alle gemeinsam unterwegs. Wie auch immer, wenn wir in gemeinsamer Gesellschaft unterwegs sind, egal ob Glaubender, ob Zweifelnder, ob Suchender oder Fragender oder ob Wissender oder Unwissend, Hoffnung bricht dann auf im Leben, und an vor allem, wenn ich spüre, dass ich mehr brauche als mich nur selbst. Wenn ich spüre, dass ich mehr brauche als mich in der Welt und wo ich erkenne, dass ich Jesus brauche. Wenn ich spüre, dass ich ein Stück weit vor dem Ich-Blick wegschauen muss und hin zu dem Wir-Blick, darum sind wir übrigens Gemeinde, wechseln, wo der Blickwinkel weitergeht als wie vor dem Spiegel, der mich anblickt in der Früh mit einem grimmigen Gesicht, das noch ganz verschlafen ausschaut. Der mehr ist als wie unsere Gefühle, unsere Gedanken, der mehr ist als das, was wir an Glauben mitbringen, ein Stück weit. Der mehr ist als das, was das Leben verwandeln kann in seiner Fülle. Zurück zu den beiden Jungs. Jesus stoßt zu den zwei dazu. Er lässt sie erzählen, was da passiert ist. Er geht mit, nicht weil er es nicht gewusst hätte, sondern weil er sie wieder investieren will. Sie verwundern sich, weil er das nicht gewusst hat, was passiert ist. Was passiert in unserem Leben, wundern wir uns auch. Viele Schnittpunkte in unserem Leben sind oft wie Kreuzungen. An manchen steht es auf grün, an manchen steht es auf rot. Und aus dem eigenen Leben weiß jeder, wie das ist, wenn man bei Rot über die Kreuzung geht. Ein Stück weit Hoffnung stirbt danach. Bei Grün fängt das Leben zu blühen an. Er geht mit ihnen eine Wegstrecke des Lebens. Er hört, er gibt sich hinein und er ist da. Wir fragen Gott, ja, wie ist das bei mir? Gehst du mit mir? Oft spürt man nicht, oft hört man nicht, oft sehen wir nicht. Ja, hörst du mich überhaupt? So im Herzenskammerl fragen wir das doch oft in unserem Leben. Und da braucht man keine glaubenden Großmeister sein, sondern wir dürfen so sein, wie wir sind. Wir fragen und rufen in unserem Herzen und schreien nach dem, Herr, wo bist du? Obwohl wir wissen, er ist da. Was muss im Leben von einem Menschen alles passieren, dass wir das Leben so als kostbar erachten, so als wundervoll, als hoffnungsvoll, als glaubensvoll und als herzensfreudig, um durch das Leben zu gehen in der Beziehung mit Jesus. Und dann tritt dieses Wort Gottes hinzu, das Wort, das lebendig wird. Das Wort, das Jesus spricht mitten in das Leben einer von den zwei Jungs. Es hört sich fast so an, wie wenn er schimpfen würde, aber er schimpft nicht, sondern er ruft was hervor. Wenn er sagt, ihr Toren zu trägen Herzens, zu all dem Glauben, was die Propheten geredet haben. Und dann erinnert er sie, dass Jesus genau deswegen für sie gestorben ist und in die Herrlichkeit einging. Die Jungs waren unterwegs, geprägt vor Erfahrungen, geprägt vor Geschichten, ganz mitten im Leben. Und doch sind sie nicht der ganzen Wahrheit begegnet, sondern nur der Wahrheit, die sie momentan für wahr genommen haben. Ich schaue auf meine Wetter-Apps, sehe das Wetter und sehe das andere Wetter. Doch die Realität tut sich hinter den Vorhang auf, wie es wirklich ist. Wenn ich ausschaue, wenn ich das erblicke, was vor meinen Augen direkt ist, was ich spüren kann, was ich erfahren kann, was die Realität ist, wo ich dann Schritt für Schritt hineingehen kann, ohne auf die halbe Wahrheit zu schauen, sondern auf die ganze Wahrheit. Mit welcher Haltung begegne ich dem Leben? Mit der ganzen Wahrheit oder mit der halben Wahrheit? Wie gehe ich mit meinem Herzen um? Schneide ich das in der Mitte auseinander oder ist das ein Herz? Wie lasse ich mit mir umgehen? Jeder kennt den Spruch, dass uns alles zum Besten dienen wird. Das kann man als religiöses Totschlagargument verwenden, um jemanden niederzuknüppeln, der gerade in einer Krise steht, aber auch gleichzeitig als Realität im Alltag, sowohl als auch. Wo ist dann meine Heimat? Wo ist meine Geborgenheit? Wo ist mein Anker? Wo ist meine Festung? Wo ist Gott, der mir begegnet, mitten in jedem Zerbruch, mitten im Kindsein, mitten im Erbesein, mitten in Königskindschaftsdienst, mitten in meinem Bürgerrecht, mitten im Himmel, mitten auf Erden, wo es die Wohnung gibt, die für mich bereitet ist, wo der Vorhang offen ist und ich einen weiten Blick nach außen habe. Gleichzeitig duckern wir als Christen herum, wie Schafe, die ihren Hirten nicht kennen und sie vor dem bösen Wolf fürchten. Furcht statt Frucht, Angst statt Mut. Genau umgekehrt sollte es eigentlich sein, wo Frucht statt Furcht ist, wo Mut statt Angst ist und wo Hoffnung statt Resignation herrscht. Aber wiederum, wir sind in bester Gesellschaft, nämlich auf einem lernenden Weg unterwegs, nicht als die Vollkommenen, sondern als die, die bereitet werden, vor dem, der alles bereitet. Und Jesus spricht in das Leben hinein. Er spricht hinein in den Alltag der Menschen, die da unterwegs sind. Und er spricht zu uns. Er ruft es uns in Erinnerung und er weckt uns gewissermaßen auf. Nicht nur als Wecker, sondern als einer, der es wirklich gut mit uns macht. Nicht als Feind, der uns den Schlaf raubt in der Nacht, sondern als der, der uns das Licht des Tages macht. Der uns den Vorhang aufmacht und in die Schönheit der Schöpfung blicken lässt. Und die beiden gingen immer noch ihren Weg. Sie sind angekommen in einer alten Heimat und dort laden sie Jesus ein, ohne dass sie es wissen, dass er es ist, um zu bleiben. Sie sagen, bleibe bei uns, denn es wird Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Es wird finster. Bleib bei uns. Geh nicht weiter. Die Botschaft für uns ist, Jesus geht hinein in die Nacht mit uns. Er geht hinein mit uns in die Finsternis, um das Licht zu sein. Und er will mitgehen und uns einladen. Möchten wir Jesus einladen? Und dann ist das Elementare passiert. Jesus sitzt dort, der Tisch ist gedeckt und er nimmt das Brot, das wir dann auch nehmen werden. Er bricht es und sie werden plötzlich sehend. Sie werden plötzlich ergriffen, sie werden plötzlich verändert. Hoffnung entzündet sie, wie er sie hingibt, wie er ihnen begegnet, wie er ihnen die Augen öffnet. Ganz einfach, so ist Jesus. der ist nicht kompliziert, so wie wir uns den oft vorstellen, sondern Jesus ist so genial einfach. Er nimmt das Brot und bricht es und gibt es denen beiden. Und sie erkennen in dem Moment, in dem Zusammenhang, wo es da passiert. Er gibt sie. Und heute ist es nichts anders wie damals. Heute hat sich nichts verändert an dem Zustand, wie Jesus den beiden Emmaus-Jüngern begegnet ist. Er begegnet uns heute genauso. Mitten in der Welt, wo du stehst, mitten in der Art, wie du lebst, mitten in deinem ganzen Sein, was du mitbringst an Erfahrungen, an Gefühlen, an Eindrücken. Und wenn wir die Botschaft hören, dann dürfen wir was mitnehmen draus. Erstens, wir dürfen mitnehmen, dass Jesus dir das Brot bricht, dass er sich dir ganz hingibt und uns Jesus einlädt zu dieser tiefen Begegnung, die mehr ist als wie Essen und Trinken, die mehr ist als wie einfach fromm im Kreis vielleicht stehen und nachher sie begnügen mit ein Stück Brot und mit ein Stück Wein. Wo wir einige dürfen in die innigste Gemeinschaft mit ihm, wo er da ist, wo er sie gibt und wo er das Biotop der Hoffnung ist. Dort, wo du sein darfst mit all dem, was du an Leben mitbringst. Dort, wo man das Leben neu entdecken kann in der Wegzehrung des Lebens. Um aus diesem Ort einen Ort der Begegnung zu schaffen. Ein Ort, wo du ganz einfach der bist, der du bist in seinen Augen, geliebtes Kind. Wenn Christus unsere Hoffnung ist, dann gibt es Hoffnung. Dann gibt es keinen Grund für Nicht-Hoffnung. Wenn Christus unsere Hoffnung ist, dann ist das für alle und jederzeit die Hoffnung. Jesus ist unser Ort der Hoffnung, weil der Ort des Herzens er ist, den er ganz und gar erobern will. Wir brauchen nicht der Kopie vertrauen, sondern dem Original. Wir brauchen nicht dem Spiegel vertrauen, in dem wir einblicken, sondern wir dürfen in Jesu Augen schauen. Wir werden dann gleich das Abendmahl feiern. Und ihr seid eingeladen, den Weg dorthin ganz bewusst zu gehen. Und ihr das Brot nehmt und aus dem Becher trinkt, dann denkt dran, Jesus möchte euch begegnen. So wie ihr seid, in dem Moment, wie ihr dorthin kommt. Lasst euch ansprechen von Heiligen Geist, was er euch sagen will, was er euch mitgeben will. Betet im Herzen, dass Jesus euch die Augen auftut für die Schönheit und die Größe Gottes. Dass er euch Feier macht im Herzen, dass wie bei die zwei doch so genau brannt hat im Herzen und sie nachher umgekehrt sind und den Weg retour gegangen nach Jerusalem sind. Dass wir an den Ort zurückgehen, wo wir herkommen, um genau das weiterzugeben, was Gott uns geschenkt hat. Genießt das, wenn sie Jesus euch schenkt, wenn er da ist und sie euch das hingibt, was er ist, als das Brot des Lebens. Vater, du hast Jesus in die Welt geschickt, nicht weil du hilflos und ausweglos bist, sondern weil du das Beste gibst, was du geben willst in der Welt. Für jeden Einzelnen unter uns, für jeden, der in den Raum sitzt und für die vielen Menschen in Graz und in aller Welt. Danke, dass du uns begegnen möchtest. Begegnen mit dem, der das Brot des Lebens ist. Und ich bitte, berühre jeden Einzelnen in der Tiefe und in der Breite und in der Weite deines Sohns, der sich gibt für alles, für das Leben, für die Liebe und für das, was über den Horizont drüber geht. Danke, guter Gott, dass wir zu dir kommen dürfen als deine Kinder, als Beschenkte, als Begnadete und als von dir Berührte. Danke für das, dass du uns teilhaben lässt an deinem Mahl. Danke, dass wir uns aufmachen dürfen in der Stille hin zu dir, an den Ort, wo du dich gibst. Wer gern will, kann auch gern da vorne verweilen, einfach bleiben, wie ihr das braucht, wie ihr das wollt, was eigentlich der Herr aufs Herz legt. Nehmt das mit und so feiern wir das, was er gesagt hat, bis er wiederkommt. Amen.